So, guten Morgen, liebe Geschwister. Jetzt bin ich auch mal wieder da. Einmal im Jahr. Durch Neudorf und auch durch Gottes Gnade, dürfen wir sagen. Ja. Das Thema heute Morgen, es wurde ja schon genannt, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Den Text lesen wir in Epheser 5 in den Versen 1 und 2. Dazu gehört aber auch der Schluss von Epheser 4. Das sind die Verse 31 und 32. Ich beginne mit Epheser 5, Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und dazu noch die beiden vorgenannten oder vorstehenden Bibelstellen, Epheser 4, 31 und 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Jetzt noch 32. Seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Für vergeben, das sei hier schon angemerkt, steht im Griechischen Charisomai, das bedeutet eigentlich Gnade erweisen. Das mag jetzt genügen. In diesem Vortrag geht es vor allem um die Kinder Gottes. Dieses Thema kommt in unseren Kreisen vielleicht etwas zu kurz. Wir wollen doch die großen paulinischen Themen erreichen, wie zum Beispiel Römer 8, Vers 12 bis 15, wo von den Söhnen der Sohnschaft geschrieben ist. Das ist doch das Ziel der paulinischen Lehre und Erkenntnis, Söhne zu sein und in der Sohnschaft zu stehen. Aber dann steht bei Paulus auch viel über die Kinder. Und das lesen wir gerade in den nachfolgenden Versen Römer 8, Vers 16 und 17. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mit verherrlicht werden. Das bekannte Lied von Adolf Heller, Lobgesänge der Gemeinde 1059, ist nicht ganz folgerichtig. Der erste Vers lautet, zu Söhnen und zu Erben hast du uns Gott erwählt, die wir von dem Verderben der Sünde einst gequält. Bei den Söhnen lesen wir dort nichts vom Erben, aber bei den Kindern, wenn Kinder Gottes, dann auch Erben Gottes. Hier wird sehr wohl deutlich, wie wichtig die Kindesstellung und die Kindschaft ist. Man kann dann natürlich fragen, was haben die Söhne für eine Aufgabe? So, und jetzt muss ich mich bei Adolf Heller entschuldigen. Warum? In Galater habe ich auch das schon ausgedruckt und dann ist mir das auch erst aufgegangen. In Galater 4, Vers 7 steht tatsächlich etwas von Söhnen und Erben. Aber die Hauptstelle hier, diese ganze Erklärung, das ist diese Stelle in Römerbrief, wenn Kinder, dann auch Erben. Das ist unser, um es jetzt schon sagen, unser Kindesrecht. Zu den Söhnen muss ich auch etwas sagen. Ich kann es ja nicht kleinreden, das große Thema. Wir sind alle Söhne Gottes und stehen in der Sohnschaft. Aber dazu gibt es ein sehr schönes Beispiel im Alten Testament. Und das ist der König David. In 1. Chroniker 18, Abvers 15, stehen einige Namen, die bedeutende Amtsträger des Königs waren. Und nun heißt es in 1. Chroniker 18, Vers 17, und die Söhne Davids waren die ersten zur Seite des Königs. Sie waren also, um mit dem Neuen Testament zu sprechen, seine Mitarbeiter. Die Söhne Gottes nehmen wichtige Aufgaben innerhalb der Gemeinde und des Leibes Christi wahr. Sie sind beteiligt an den Ausführungen der Ziele Gottes. Sie tun den Willen des Vaters und führen ihn aus. Die Pflicht des Kindes allerdings ist es, den Vater zu lieben, ihm nachzuahmen und gehorsam zu sein. Das war Pflicht. Und das Recht des Kindes Gottes ist es aber dann auch, Erbe Gottes zu sein und Miterbe Christi. Alles geht natürlich nur, wenn wir in Christus sind und Christus in uns. Nur über ihn können wir den Vater nachahmen. Anders geht es nicht. Nur er trägt das Wesen des Vaters und er zeigt das Bild Gottes. Dazu Hebräer 1, Vers 3. Welcher, das ist Jesus, der Abglanz seiner Herrlichkeit seiend und der Abdruck seines Wesens und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden gemacht, sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät in der Höhe. Jesus ist das Bild Gottes. Deshalb lesen wir in 2. Korinther 4, Vers 4, dass der Gott dieses Zeitlaufs, das ist Satan, den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Und hierher gehört auch noch Kolosser 1, Vers 15, welcher, wiederum das ist Jesus, das Bild des unsichtbaren Gottes ist, denn Gott ist unsichtbar, der Erstgeborene aller Schöpfung. Spätestens jetzt stellt sich die Frage, kann man Gott überhaupt nachahmen, nicht wahr? Das ist doch eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und doch steht es geschrieben. Man kann es, denn Paulus sagt es hier in Epheser 5, Vers 1 sehr deutlich. Aber auch Jesus selbst sagt es seinen Jüngern, man bedenke, seinen Jüngern in Matthäus 5, Vers 48, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Hier steht das Wörtchen im Griechischen zweimal, teleion, das ja auch zielgerichtet, auf ein Ziel hin ausgerichtet. Paulus greift dieses Thema in 2. Timotheus 3, Vers 17 auf, wo es heißt, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. Hier steht zwar nicht das gleiche Wort wie in Matthäus 5, Vers 48, hier steht Artios, das bedeutet eher auch voll ausgebildet, aber der Sinn ist letzten Endes derselbe und will mich auch nicht so sehr hier im Grundtext bewegen. Wäre nicht Jesus gekommen, dann wäre die Nachahmung Gottes als Kinder eine unerfüllbare Forderung geblieben. Jesus sagt es selbst in Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das sagt Jesus zu Philippus, nachdem er den Sohn bat, zeige uns den Vater. Also Jesus zeigt ihm den Vater nicht direkt, sondern nur über ihn geht das. Darauf spricht Jesus zu ihm, so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Und dann fügt er noch hinzu, was ich soeben zitiert habe, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich weiß nicht, ob die Stiefelstelle noch kommt, aber 2. Korinther 3, Vers 18 ist ja berühmte Stelle, dass wir ihn anschauen, werden so verwandelt in sein Bild. Das tun wir natürlich im Geist. Ohne Jesus geht es nicht. Der sogenannte Unitarismus ist eine menschliche Erfindung, das heißt, man hat es allein mit Gott zu tun und Jesus bleibt außen vor. Dazu Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ein berühmter Unitarier war Albert Schweitzer, das ist heute nicht mehr das Thema, aber zu meiner Zeit war das natürlich ein wichtiger Begriff, wichtiger Mann und er war Unitarier. Zur Ergänzung noch zwei weitere Verse, Johannes 12, Vers 44 und 45. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Jetzt ist das die Umkehrung. Wenn du an Jesus glaubst, glaubst du auch an den Vater, der ihn gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und wir schauen Jesus an im Wort und im Geist und dann sehen wir auch den Vater. Auch Paulus greift das Thema auf. Dazu schreibt er in 1. Korinther 15, Vers 34, werdet rechtschaffen, nüchtern und sündiget nicht, denn etliche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch an die Korinther. Das ist ein hartes Wort an die Gemeinde in Korinth. So soll es bei uns nicht sein. Deshalb vielleicht, nein, nicht. Ihr wisst das alles ja. Aber das Thema von heute Morgen kann auch dazu führen, dass wir mehr über Gott, den Vater, wissen. Jesus hat uns vorgemacht, wie man den Vater nachahmt. Das Wesen Jesu entspricht dem Wesen des Vaters, das ist wichtig. So wie Jesus es getan hat, sollen auch wir es machen. Wer Nachahmer Gottes sein will, muss alles über den Sohn tun, wie der Vater selbst auch alles über den Sohn tut. Alles geht über den Sohn, was Gott tut und tun will. Deshalb verweist Paulus in Epheser 5, Vers 1, Vers 2, Epheser 5, Vers 1 und 2, das ist unser Thema, sofort auf den Sohn. Nur über den Sohn können wir den Vater erkennen. In Epheser 5, Vers 1 haben wir gelesen, so seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wir sind geliebte Kinder, einfach geliebte Kinder. Niemand kann uns so lieben wie der himmlische Vater. Das müssen wir verinnerlichen, weil wir manches Mal vielleicht, ich will es mal hart sagen, vielleicht auch Groll gegen Gott haben, der alles so anders macht, wie wir es vielleicht wollen. Nein, niemand kann uns so lieben wie der himmlische Vater. Das haben viele Menschen erlebt. Das gilt auch für die gestandenen Brüder. Wenn man zum Beispiel nicht mehr weiterkommt, darf man wie ein Kind zum Vater kommen. Das darf man immer in Anspruch nehmen. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen, gerade auch mit unserer Not. Und wo gäbe es so etwas nicht? Allerdings kommen wir im Namen Jesus zum Vater, das kann ich nicht oft genug betonen. Der Weg zum Vater geht immer über Jesus, anders geht es nicht. Danken wir ihm dafür, dass wir ihn erkennen durften. Wir sind geliebte Vater, wir sind geliebte Kinder. Danken wir ihm dafür, auch wenn wir mitunter über unseren geistlichen Weg stöhnen. Doch nun zur weiteren Auslegung. Geliebte Kinder. Und jetzt kommt zuerst die Liebe dran. Die war in Neudorf auch ein paar Mal dran. Aber über Liebe sprechen heißt, wenn 1000 Leute über Liebe sprechen, haben wir das 1000 verschiedene Variationen. Also es ist einfach so. Liebe ist ein unendliches, wie ein Meer. Vom Meer der Liebe gibt es irgendein Lied. Die Liebe. Doch nun zu Vers 2 unseres Textes. Das erste Stück der Gottesnachahmung ist die Liebe. Sie ist, ihr lieben Geschwister, keinesfalls begrenzt. Und das wisst ihr alle sehr genau. Sie reicht für alle, für jeden und für die ganze Schöpfung. Die ersten Worte von Vers 2 lauten, und wandelt in Liebe. Das ist die Nachahmung Gottes, des Vaters, wenn man in der Liebe wandelt. Der uns das vorgemacht hat, ist Jesus. Und diese unendliche Liebe zeigt sich im Opfer Jesu. Er gab sein Äußerstes für uns. Diese Liebe ist unermesslich. Er ließ sich von Gott zur Sünde machen, das können wir uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Der ganze Sündenschmuck, der Sündenschutt lag auf ihm, oder auch Sündenschmutz, wollte ich eigentlich sagen. Dadurch hat er alle Sünde auf sich genommen und getragen. Er hat sein Leben für uns gelassen. Die Strafe für unsere Sünde natürlich liegt auf ihm, Jesaja 53,5, auf dass wir Frieden hätten. Er ließ sein Leben für die Schafe, Israel. Er ließ sein Leben für die Freunde, seine Jünger. Er ließ sein Leben für die Brüder. Und er ließ sein Leben für den ganzen Kosmos. Kann man alles oder einen Teil davon im 1. Johannes-Evangelium nachlesen. In 1. Johannes 3, Vers 16 lesen wir, hieran wird die Liebe erkannt, dass er, Jesus, für uns sein Leben dargelegt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. Das kann da und dort mal eine ganz ernste Situation und Entscheidung werden. Dazu Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben sind, ist, als wir noch Sünder waren, dass er genau auch das, was Jesus tat. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus ist für Gottlose gestorben, lesen wir. Ein gewaltiger Ausspruch, allerdings auch für Gerechte, zweifellos, weil alle die Versöhnung brauchen. Auch der wesentliche und entscheidende Sinn, aber der wesentliche und entscheidende Sinn des Kommens Jesu war die Zielgruppe der Gottlosen. Und dazu Römer 5, Vers 6, wie schon angedeutet. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Auch für uns, als wir noch nicht im Glauben waren. Dazu jetzt noch Vers 8, das ist Römer 5. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir, sind wir gemeint, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist der tiefgründige Sinn des Kommens Jesu für Gottlosen. Ich kann hinzufügen, für eine gefallene und in Sünden geratene Schöpfung. Der Opfertod Jesu, diese Liebestat, ist die größte Äußerung der Liebe, die man sich vorstellen kann. Und was hat die christliche Welt daraus gemacht? Sie spricht von verkürzter Liebe, von begrenztem Sühneopfer, von ewiger Verdammnis und anderen Dingen mehr. Sie schafft es nicht zu verstehen, dass auf Jesus alle Sünde lag, auch die der Diktatoren und Autokraten, des Antichristen und des falschen Propheten, des Todes und des Satans. Keine Sünde blieb ausgelassen. Dann hat Jesus mit seinem Eintritt in das obere Heiligtum nach seiner Himmelfahrt auch dieses entzündigt. Damit sind auch die Himmel entzündigt. Hebräer 9, mehrere Verse in Hebräer 9 ab Vers 11. Es geht vor dem großen weißen Thron nicht mehr um die Sünde. Das darf man sich gerne merken. Die hat Jesus längst getragen. Er hat sie abgeladen im Meer, wo es am tiefsten ist. Diese wunderbare Stelle aus Micha 7, Vers 19 ist es, glaube ich. Also, es geht nicht mehr um Sünde vor dem großen weißen Thron, sondern es geht um die Werke, die der Einzelne getan hat. Dort heißt es, sie werden gerichtet werden nach ihren Werken und nicht nach ihren Sünden. Aber auch nicht, das sage ich auch so manches Mal, nicht nach ihren theologischen Fehlern, die sie gemacht haben. Wenn das der Grund wäre für Errettung, würde kein Gläubiger in den Himmel kommen, wenn man so schlampig sagen würde, weil jeder hat irgendwo eine lehrmäßige Macke, wenn ich das mal auch ich, ihr dürft sicher sein. Ja. Wandelt in Liebe, heißt es in unserem Text. Nunmehr sind wir angesprochen. Wandelt in Liebe. Wenn wir über die Liebe sprechen, dann müssen wir auch über 1. Korinther 13 sprechen. Es war am Samstagmorgen in Neudorf dran. Ja, Samstagmorgen, glaube ich. Dann müssen wir auch 1. Korinther 13 sprechen. Dies ist ein besonderes Kapitel, denn dort listet Paulus 15 Eigenschaften der Liebe auf, wobei dann das 16. Stück die Aussage ist, die Liebe höret nimmer auf. Ich liste nunmehr diese 15 Stücke auf und halte mich dabei sehr eng an die Übersetzung von Heinz Schumacher. Das kann ich relativ zügig lesen, weil ich die 15 Dinge nicht auslegen will. Aber ich habe noch was im Hinterkopf. Erstens geduldig sein, zweitens gütig sein, drittens frei von Neid und Eifersucht, viertens die Liebe prahlt nicht, sie ist nicht überheblich, sie handelt nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, neuntens sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich vielmehr mit der Wahrheit, zwölftens sie erträgt alles, 13, sie glaubt alles, 14, sie hofft alles, 15, sie erduldet alles und 16, die Liebe höret nimmer auf. Ich habe mir nämlich da etwas sehr Schlaues ausgedacht. Ich empfehle euch einmal, zu jedem Begriff eine Skala hinzuzufügen, also einen Querstrich und dann einen waagrechten Strich und dann eine Skala von 0 bis 10 darin einzutragen. Und dann kann jeder sich selbst testen, 10 ist das Beste, das erreicht nur Jesus, 0 ist das Schlechteste, von uns hoffentlich ist da niemand dabei. Jetzt kann jeder einmal überlegen, wo in der Liebe steht. Nicht? Selbst stehst du, sagen wir, oder ich, bei 5, bei 3, bei 8, bei 9 oder bei 10 Punkten, kann man ausprobieren. Man kann dadurch auch eine Prozentrechnung machen, 10%, 90%, 80% und so weiter. Wenn man diese Übung hinter sich hat, dann wird man feststellen, man ist noch nicht fertig in der Liebe. Der Herr muss noch manches an uns arbeiten, bis wir vollendet sind. Und da sehen wir auch, dass wir alle miteinander noch Lernende sind und noch auf dem Weg sind, bis uns Jesus einmal vollenden wird. Was in 1. Korinther 13 steht, das sind gewaltige Worte. Wir haben oft große Mühe, diese Liebe zu leben und darzustellen. Das ist einfach so. Deshalb ist es das Ziel, Väter in Christus zu werden. Väter, die gereift im Gottesleben stehen. Aber leider gibt es nicht sehr viele davon. Paulus, ich komme darauf zu sprechen. Es gibt nicht sehr viele darauf. Dazu 1. Korinther 4, Vers 15. Denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch, seid meine Nachahmer. Jetzt des Paulus. Paulus hat dieses Vatersein ausgeübt. Dazu noch 1. Thessalonicher 2, Vers 11. Gleich wie ihr wisset, wie wir jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine eigenen Kinder, euch ermahnt und getröstet haben. Man meint manchmal, der Paulus sei so ein strenger Bibellehrer gewesen. Das ist gar nicht wahr. Er war ein milder Vater in Christus und hat jeden Einzelnen ermahnt und fördern wollen. Nicht wahr? Das ist die Aufgabe eines Vaters in Christus. Man muss dann natürlich auch über manche Macken, die so die Gläubigen an sich haben, hinwegsehen. Das war jetzt die Liebe. Könnte man noch erwähnen, Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen. Wir haben die Liebe dann auch erhalten. Wir müssen sie nicht selber ergattern, vielleicht mal so ausgedrückt. Gott hat sie uns geschenkt. Das geschieht nur im Gebet, in Gemeinschaft und im Wort, das kommt noch dazu. Jetzt kommt das Zweite, die Vergebung. Dass ihr einander vergebet, wie Christus euch, Gott euch vergeben hat in Christus. Zum Nachahmen des Vaters in der Liebe gehört auch die Vergebung. Wer nicht vergeben kann, ahmt die Liebe des Vaters nicht nach. Wir wollen oft vergeben, schaffen es aber oft nicht, muss ich auch dazu sagen. Wir wollen aber die Liebe Gottes nachahmen, das gehört dazu und da sind wir auf dem Weg. Wir lesen noch einmal Epheser 4, Vers 31 und 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt Bosheit. Seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Er hat uns vergeben und hat uns seinen Frieden auch gegeben. Ein weiteres Wort ist dann Kolosser 2, Vers 13. Und euch, als ihr tot waret in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, mit Christus, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Gott, der Vater, hat uns vergeben in Christus Jesus. Wer Gott nachahmen will, muss zur Vergebung bereit sein. Groll mit ins Grab zu nehmen, ist zutiefst ungeistlich. Dasselbe gilt für Bitterkeit und Wut und Zorn. Es gibt jemanden, die hat es noch nicht unter die Füße gebracht, diese Frau. Für die bete ich öfters, dass der Herr ihr doch Gas schenkt, dass sie dieses Thema der Vergebung, ich sage es mal, unter die Füße bringt, das heißt erfasst, ja? Weil da immer noch irgendwelche Dinge offen sind. Drittens, auf dem Weg zur Gnade. Nun steht dort für vergeben, was durchaus richtig ist, das Wort Charisomai, was Gnade erweisen bedeutet. Charis ist die Gnade. Wenn wir vergeben, erweisen wir Gnade. Ja, wir tun etwas umsonst. Das ist Gnade, etwas umsonst geben. Wenn wir vergeben, erweisen wir Gnade. Gnade ist der dritte wichtige Punkt in der Nachahmung Gottes. Zur Liebe gehört die Gnade. Das erste war Liebe, dann Vergebung und dann als dritten Punkt, stelle ich jetzt so dar, ist dann die Gnade. Zur Liebe gehört die Gnade. Gott, der Vater, hat uns Gnade erwiesen in Christus Jesus. Gott, der Vater, hat uns vergeben in Christus Jesus. Und nun sollen wir wieder vergeben und sollen wir wieder Gnade erweisen. Hierher gehören die gewaltigen Aussagen, Epheser 2, Vers 4 bis 8, haben wir in diesen Tagen in Eudorf mehrfach gehört. Man kann es vielleicht nicht oft genug sagen, aber man muss es auch lesen und mal verinnerlichen, vielleicht einmal auswendig lernen. Schadet auch nicht. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erweise in Christus Jesus. Denn durch Gnade seid ihr errettet, dieses wunderbare Wort mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Es weiß jeder von uns, wir konnten uns nicht selber fromm machen, um es mal einfach zu sagen. Wir konnten uns nicht selber gläubig machen und wir konnten uns auch nicht selber erwählen. Gott hat es getan. Das sind ja die berühmten Verse, die unsere Väter so gewaltig inspiriert haben zum Erfassen des paulinischen Evangeliums. Gott hat uns mit seiner vielen Liebe geliebt und Gott hat uns durch die Gnade errettet. Liebe und Gnade gehören zusammen. Aus der Liebe heraus lebt man die Gnade. Dazu ein ganz wunderbares Wort. Das steht in Micha 6, Vers 8. Immer wieder findet man neben den vielen Gerichten und Gesetzen und Opferritualen und so weiter wunderbare, herrliche, geistliche Aussagen. Auch die anderen sind geistlich, brauchen aber ihre eigene Auslegung. Also dazu dieses wunderbare Wort in Micha 6, Vers 8. Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist. Was fordert Jahweh von dir, als Recht zu üben und Gnade zu lieben und demütig zu wandeln vor deinem Gott? Nicht wahr? Gestern Abend habe ich als Schlusswort so ein bisschen flapsig gesagt, GDL, wer kennt das? Das heißt, Gehorsam, Demut und Liebe und dann der Friede, darüber hat ja gestern der Roland Buck gesprochen. Man kann natürlich auch sagen, geh Gnade und Demut und Liebe. Da kann man andere Worte auch noch einsetzen. Gnade lieben, das geht es. Gnade liebend und Demut lieben, demütig sein vor deinem Gott. Das sind drei Worte, die hier letzten Endes in Micha 6, Vers 8 stehen. Noch einmal. Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist. Was fordert Jahweh von dir, als Recht zu üben und Gnade zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Da kann man noch ein bisschen im Grundtext stöbern. Das mache ich aber jetzt nicht. Lassen wir das einfach so stehen. Und auch Jeremia 31, Vers 3 ist sehr aufschlussreich. Ja, dieses wunderbare Kapitel 31 im Propheten Jeremia, wo über den neuen Bund gesprochen wird. Jahweh ist mir von ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen meine Gnade. Gott hat Israel geliebt. Mit äonischer Liebe durch alle Äonen hindurch. Von Anfang schon hat es geliebt. Und auch durch die Äonen hindurch, die Zeitalter. Und hat dem Volke Israel fortdauern lassen seine Gnade. Das wird Israel noch erleben. Auch wenn man heute den Eindruck hat, er ist zwar an der Seite von Israel, aber also in der Gnade ist es noch nicht so ganz. Aber das kommt alles noch, dass auch Israel den Weg des Heils finden wird. Besonders aufschlussreich ist für uns 1. Timotheus 1, Vers 14. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn. Wie geworden? Überströmend geworden. Mit Glauben und Liebe, welche in Christus Jesus sind. Überströmend. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber die Gnade Gottes ist überströmend bei uns. Wie oft habe ich versucht, diesen Vers auszulegen, verständlich zu machen, selbst zu leben. Glaube, Liebe, Gnade. Ein Dreiklang, den die Kinder Gottes als seine Nachahmer leben sollen, Gottes Nachahmer. Überströmend ist die Gnade geworden uns gegenüber. Diese drei Worte sollen wir verinnerlichen und leben. Leben habe ich extra auch noch dazu geschrieben. Wir müssen sie ausüben. Gott möge Gnade dazu geben. Zum Schluss muss ich unbedingt noch 2. Mose 34, Vers 6 erwähnen. Jahweh, Jahweh, Gott, das ist die berühmte Gottesoffenbarung, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. Er ist groß an Gnade und wir sollen ebenfalls Gnade üben, indem wir vergeben und die Gnade Gottes lieben für uns und für meine Nächsten und an meinem Nächsten. Viertens, den Glauben Gottes nachahmen, die Liebe nachahmen, die Gnade nachahmen und damit auch die Vergebung. Zu diesen drei Begriffen fällt noch ein vierter und das ist der Glaube. Den Glauben Gottes nachahmen, diese Darstellung gibt es tatsächlich in der Bibel. Hat Gott auch Glauben, nicht wahr? Zunächst lesen wir 1. Timotheus 1, Vers 14. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden mit Glauben und Liebe, welche in Christus Jesus sind. Und wenn Christus in uns wohnt, dann wohnen auch diese Dinge in uns. Diesen Vers haben wir vorhin schon einmal besprochen. Gott hat uns den Glauben gegeben. Jetzt sollen wir ihn auch leben. Dazu lesen wir Epheser 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr rettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gnade und Glaube. Das bedeutet, den Glauben haben wir als Gabe Gottes erhalten und nicht aus uns. Nicht ich habe mich bekehrt, sondern der Herr hat mich bekehrt. Ich alleine schaffe es gar nicht. Das bedeutet, den Glauben haben wir als Gottes Gabe erhalten. Er kommt nicht von uns selbst. Wenn er uns den Glauben gegeben hat, dann können wir ihn doch auch leben. Und Jesus selbst weist uns darauf hin. Als Jesus zu den Jüngern in Markus 11, Vers 22 sagte, nämlich, habet Glauben Gottes. Gott hat Glauben. Dort lesen wir normalerweise, habet Glauben an Gott. Aber im Grundtext steht, habt Glauben Gottes. Das bedeutet doch, wenn man den Glauben Gottes hat, kann man auch den Glauben Gottes leben. Und erinnern wir uns, was in den 15 Stücken der Liebe am Schluss geschrieben steht. Dort lesen wir, dass die Liebe alles glaubt. Das bedeutet natürlich nicht, dass man der Liebe Gottes jeden Bären aufbinden kann, sondern die Liebe Gottes glaubt all dem, was der Vater, was Gott selbst verheißen hat. Dass er das Ziel erreichen wird, dass er alles herrlich hinausführen wird, das ist Glaube Gottes. Das ist der Glaube Gottes in seiner ganzen Wirklichkeit. Und wir dürfen glauben wie Gott, indem wir glauben allem, was geschrieben steht. Indem wir allen Verheißungen vertrauen und sicher und gewiss sind, dass Gott alles hinausführen wird, herrlich hinausführen wird. Dafür ist Jesus der Garant, der nach seinem Todesleiden die ganze zukünftige Herrschaft übernommen hat und alles, was je geschrieben worden ist, zur Erfüllung bringen wird. Ich bedauere immer wieder diese Menschen und diese Brüder, die in Evangelisationen aufhören bei Himmel und Hölle. Und andere hören auf mit der Hochzeit des Lammes, die Braut sind wir und Jesus ist der Bräutigam. Sie blicken nicht über den Teller hinaus, dass es eine ganz große und wunderbare Zukunft gibt, nicht nur für uns, sondern für die ganze Schöpfung. Es ist so, dass es nicht anders ist, das kann ich nicht ändern. Die Brüder haben alle ihre eigene Erkenntnis, das ist nicht meine Sache. Wir dürfen an der Erfüllung dieser Verheißungen teilnehmen, wir, die Gemeinde, indem wir das glauben, was Paulus an die Korinther schreibt. Wir lesen in 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm, in Jesus, ist das Ja und in ihm das Amen. Gott zur Herrlichkeit, nun kommen noch zwei Wörtchen hinzu, durch uns. Das haben sie unsere Brüder ausgelegt und Väter, durch uns, die Gemeinde. Ist doch klar, wo Jesus ist, das Haupt sind auch dabei die Glieder, die Gemeinde, und er führt eben alles durch seinen Leib aus. Jesus spricht das Ja und Jesus spricht das Amen, schon heute, aber dann erst recht, wenn alle Verheißungen hinausgeführt sind und wir, sein Leib, führen es mit ihm hinaus. Nun muss man natürlich fragen, gibt es sonst noch irgendwelche Schriftstellen, die vom Glauben Gottes sprechen? Ja, da werden wir sehr schnell fündig. Und zwar an zwei besonderen Stellen. Zunächst 5. Mose 32, Vers 4. Jene berühmte Stelle, wo Mose über den lebendigen Gott spricht. Ein Gott der Treue, Sondertrug, gerade und gerecht ist er. Das ist die allgemeine Übersetzung. Ein Gott der Treue. Doch wenn wir in den hebräischen Grundtext hineinschauen, dann steht dort das Wörtchen Emuna. Hört man bei mir ab und zu? Emuna. Das müssen wir an den meisten Stellen des Alten Testaments mit Treue wiedergeben. Das ist korrekt. Aber eigentlich heißt es Glaube. Im modernen Hebräisch, kann man Lexikon aufschlagen, im modernen Hebräisch heißt Emunah grundsätzlich nur Glaube. Hängt mit Amen zusammen, das Wort übrigens. So kann man übersetzen, ein Gott des Glaubens, sonder Trug, gerade und ist und gerecht ist er. 49 Mal kommt der Begriff im Alten Testament vor. Aber an mindestens 3, wenn nicht gar 7 Stellen, darf man und muss man das Wort mit Glaube übersetzen. Die nächste Stelle ist Psalm 119, Vers 30, eine Stelle, die ich persönlich, die mir persönlich ganz wichtig ist. Dort wird über Jesus gesprochen. 119. Psalm, der Psalm Jesu. Und dort in jenem Vers 30 lesen wir von Jesus. Den Weg des Glaubens, dort steht zuerst Treue. Denn, aber es steht dort, ich übersetze das, den Weg des Glaubens habe ich erwählt, habe vor mich gestellt deine Rechte. Jesus hat den Weg des Glaubens erwählt. Das ist für ihn der Glaube Gottes gewesen, der in ihm war. Diese Stelle, den Weg des Glaubens habe ich erwählt, ist ganz wichtig für Galater 2, Vers 20, wo wir lesen, dass das, was wir heute leben, durch Christus in uns leben, dass das durch den Glauben Christi in uns geschieht. Er ist den Weg des Glaubens gegangen und wir dürfen durch seine Inwirkung diesen Glauben ausleben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebe in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich durch den Glauben des Sohnes Gottes in mir. Und deshalb ist diese Stelle 119,30 so wichtig. Er hat den Weg des Glaubens erwählt und diesen Weg des Glaubens legt er in uns hinein und wir dürfen nun den Weg des Glaubens gehen. Die bekannteste Stelle, wo Emuna mit Glaube übersetzt wird, ist natürlich Habakuk 2, Vers 4, wo geschrieben steht, dass der Gerechte durch seinen Glauben leben wird. Und wir sind gerecht gesprochen und leben durch den Glauben, ja sogar in der Nachahmung des Glaubens Gottes. Und diese Stelle, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, steht dreimal zitiert im Neuen Testament. Damit sehen wir, wie wichtig dieses Wörtchen Emuna ist. Nun haben wir ein großes Feld bearbeitet, das Nachahmen der Liebe im Wandel, der Liebe Gottes natürlich im Wandel, das Nachahmen der Gnade Gottes, vor allem in der Vergebung. Und nunmehr auch den Glauben Gottes in der Anerkennung aller Verheißungen und der Gewissheit, dass Gott alles herrlich hinausführen wird. Aber nun geht es noch ein bisschen weiter. Wandelt als Kinder des Lichts. Das muss ich einfach hinzufügen. Wir sind Kinder Gottes, geliebte Kinder Gottes, aber sind auch Kinder des Lichts. Epheser 5, Vers 8. Text. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Als wir nicht gläubig waren, waren wir in der Finsternis, so sagt es doch Epheser 5, Vers 8. Jetzt aber sind wir Licht in dem Herrn. Ein gewaltiger Unterschied. Was ich schon zu Anfang sagte, nämlich, die Kinder ahmen den Vater nach. Das gilt auch für uns als Kinder des Lichts. Wir können zwar nicht sein Lichtsgestalt nachahmen, aber wir können unseren Wandel so einrichten, dass wir als Kinder des Lichts leben. Licht hat keine Finsternis in sich. 1. Johannes 1, Vers 5, dort lesen wir, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. 1. Johannes 1, Vers 5. Dann aber steht in 1. Timotheus 6, Vers 16, dass Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt. Auch wir können das noch nicht erreichen, erst wenn wir bei ihm sind. Aber heute schon ist unser Leben mit dem Christus verborgen in Gott, Kolosser 3, Vers 3. Wir aber sind Kinder dieses Lichts und deshalb dürfen wir etwas von diesem Licht darstellen. Auch hier geht es nicht ohne Jesus, denn wir sind Licht in dem Herrn. Anders geht es nicht. Dann macht das Licht alles offenbar, übrigens unsere Sünden natürlich auch, unser Fehlverhalten. Deshalb heißt es in Epheser 5, Vers 13, alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, welches alles offenbar macht. Er macht auch jegliche Finsternis in uns offenbar. da füge hinzu, und das ist gut so. Da gibt es sofort wieder eine geistliche Auswirkung. Wenn wir Kinder des Lichts sind und wenn wir Kinder Licht in dem Herrn sind, dann scheinen wir sogar wie heute schon, wie Lichter im Kosmos. Das steht in Philipper 2, Vers 15. Ich zitiere, auf dass ihr tadellos und lauter sein, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr scheinet, wie Lichter in der Welt, wie Lichter, wie Lichtquellen im Kosmos. Das ist heute schon, wir sehen das nicht, aber andere sehen das. Dieses Wort Lichter bedeutet sogar wie Lichtquellen, wie Himmelslichter. Im ganzen Kosmos ist es dunkel. Dort gibt es kein göttliches Licht. Aber die Gemeinde trägt das göttliche Licht in sich. Und deshalb scheint sie im Kosmos wie Lichter oder Lichtquellen der Himmelslichter. Wir sehen das nicht, aber die unsichtbare Welt sieht das sehr wohl. Ich unterstreiche jetzt noch einmal, wenn wir Kinder des Lichts sind und darin wandeln, dann sind wir unbescholtene Kinder Gottes. Nicht wahr? Deshalb ist es gut, wenn wir uns nicht nur morgens in der Dusche, sondern auch in das Licht Gottes stellen, dass alles hell wird und offenbar wird, was wir so gestern gemacht haben. Ich sage nicht getrieben, das machen wir nicht. Und was heute noch auf uns zukommt. Ich unterstreiche, das habe ich gerade gesagt, wir sind unbescholtene Kinder des Lichts. Oder unbescholtene Kinder Gottes, wenn wir Kinder des Lichts sind. Das darf uns Mut machen in all unserer Schwachheit. Das aber ist noch nicht alles. Wir lesen in 2. Korinther 4, Vers 6. Denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, ist es. 2. Korinther 4, Vers 6. Der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Gott selbst hat in unsere Herzen geleuchtet. Das müssen wir uns einfach vergegenwärtigen. Zu einem Lichtglanz in uns. Und dieser Lichtglanz soll uns zur Erkenntnis, griechisch lassen wir jetzt weg, da steht nur Kenntnis, aber ich lese es so, wie es in der alten Elberfelder steht. Dieser Lichtglanz soll uns zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes führen. Und das allerdings im Angesicht Christi. Gehört auch dazu. Tatsächlich dürfen wir den Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes kennen, dadurch, dass Gott mit seinem Lichtglanz in uns hineingeleuchtet hat. Wir können diesen Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes in seiner ganzen Fülle noch nicht erkennen. Dieses Licht ist unvorstellbar. Aber es ist das tiefe Erfassen dessen, was geschieht, aber erst, wenn wir verherrlicht sind. Ein weiterer Punkt. Wir sind geistgezeugte Kinder Gottes. Geistgezeugt. Das ist ein Riesenunterschied zu der leiblichen Zeugung. Gott ist Geist, so steht es in Johannes 4, Vers 24. Wir sind durch den Gottesgeist gezeugt worden, neu gezeugt worden. Deshalb heißt es in Römer 8, Vers 16, ich habe es schon gelesen, der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Geistgezeugte Kinder Gottes. Eine treffende Stelle dazu ist Titus 3, Vers 4 und 5. Eine ganz wichtige Stelle in meinen Augen, auch wenn sie so ein bisschen kompliziert formuliert ist. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit wir getan hatten, sondern nach seiner eigenen Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiederzeugung, Neuzeugung, Wiedergeburt auch, und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, auf dass wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Geistgezeugte Kinder, das ist ja das, was hier steht, durch seinen Geist neu gezeugt. Und da steht auch dann das, dass wir erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Das ist das, was in den späteren Äonen kommt. Der lebendige Gott hat uns durch seinen Geist neu gezeugt. Und jetzt stehen wir in der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Römer 8, Vers 21. Da steht nicht Söhne. Ich wollte es nochmal einfach den Gegensatz, das ist kein Gegensatz, aber die andere Seite betonen. Die Kinder sind Kinder. Das ist eine ganz eigene Kategorie. Und jetzt stehen wir in der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, Römer 8, Vers 21. Wer durch den Geist Gottes gezeugt ist, der ist zur göttlichen Freiheit gekommen. Der muss aber auch im Geist wandeln, so wie es über die Nachahmung Gottes geschrieben steht in Epheser 5, Vers 1 und 2 und die Kinder des Lichts in Epheser 5, Vers 8. Und deshalb heißt es jetzt für uns, Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wandelt im Geist, wandelt Licht, wandelt in der Liebe. Das sind diese Schwerpunktthemen in diesem Text. Da erhebt sich natürlich die Frage, kann man Gott nachahmen, auch bezüglich seiner Geistwirklichkeit? Die Antwort lautet ja. Man kann das mit dem neuen inneren Menschen, der nach Gott geschaffen ist. Und wenn er nach Gott geschaffen ist, dann haben wir mindestens den Ansatz der Möglichkeit, Gott auch nachzuahmen im Geist, in seiner Geistwirklichkeit. Wie gesagt, dazu gehört der Geist, der Wandel im Geist, wie wir es eben erwähnt haben. Dazu gehört aber auch das, was Jesus der Frau am Jakobsbrunnen sagt, Johannes 4, 24, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Nicht wahr? Und wir beten ihn durch Jesus Christus auch an, im Geist und in der Wahrheit. Das heißt, im Evangelium der Wahrheit, das wir erkannt haben, in dem Wort der Wahrheit. Zum großen Ziel der geliebten Kinder gehört auch, Epheser 5, Vers 1 ist geradezu die Überschrift über das gesamte Kapitel 5, über das gesamte Kapitel Epheser 5, dass wir, die Kinder Gottes, mit dem Heiligen Geist ganz erfüllt sind. Dazu Epheser 5, über Epheser 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern seid mit dem Geiste erfüllt. Und wo wir in der Fülle des Geistes stehen, haben andere Dinge keinen Platz mehr. Wenn es voll ist, ist es voll. Wir sind voll des Geistes. Sollten andere Dinge keinen Platz haben. Und das große Ziel der Nachahmung Gottes besteht darin, in der Fülle Gottes zu stehen. Das lesen wir in Epheser 3, Vers 19, dass wir erfüllt sein sollen zur ganzen Fülle Gottes. Und das geht wieder über Jesus. Die Fülle Gottes wohnt in ihm, in Jesus, und er ist in uns. Kolosser 1, 19, Kolosser 2, 9. Und jetzt muss ich unbedingt noch etwas über die Kindesstellung sagen. Überschrift Kindesstellung. Wir sind Kinder Gottes, geliebte Kinder Gottes. Das erste Teil der Kindesstellung ist die Kinderpflicht. Kinder haben auch Pflichten. Wir sind Kinder Gottes und ahmen den Vater nach. Aber zu den Kindern gehört auch, dass sie gehorsam sind. Deshalb lesen wir in 2. Korinther 10, Vers 5, schon ab Vers 3 folgendes. Denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleische. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich. Mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Oho. Auch unsere Gedankenwelt sollen wir auch in unserer Gedankenwelt sollen wir so gehorsam sein wie Jesus selbst und damit auch den Vater nachahmen. Und da lesen wir in Hebräer 5, Vers 8, dass Jesus, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Auch Jesus war ein Lernender. Gilt das nicht auch uns? Lesen wir nicht bei Paulus in Epheser 6, Vers 1, ihr Kinder, gehorchet euren Eltern im Herrn wohlgemerkt, denn das ist recht. Im Herrn sollen wir den Eltern gehorchen. Oder Kolosser 3, 20, ihr Kinder, gehorchet euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Können wir das nicht auch auf die Beziehung zu unserem Vater im Himmel anwenden? Sehr wohl, denn wir sind ja nur das Abbild der Schatten der oberen Welt. Dazu noch das wunderbare Wort aus 1. Petrus 1, Vers 14. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Lüsten in eurer Unwissenheit. Ja, so steht es. 1. Petrus 1, Vers 14. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Lüsten eurer Ungewissenheit. Kinder des Gehorsams, dieser Titel steht uns gegenüber unserem Vater im Himmel gut an. Aber jetzt Kindesstellung, erstens Kindespflicht, jetzt zweitens Kindesrecht, das gibt es auch. Und das können wir heute verstehen, da wird ja viel diskutiert über das Kindesrecht, nicht wahr? Großes Thema unserer Tage, fünf Kinder sollen so viel Recht haben wie die Erwachsenen beinahe nicht. Aber das ist die Welt, davon möchte ich jetzt nicht viel reden. Das Kindesrecht. Zuerst müssen die Kinder ihren Vater, in diesem Fall ihren Vater im Himmel, nachahmen und ihm gehorsam sein. Das ist die Kindespflicht. Dann haben sie aber auch ein Kindesrecht. Und davon lesen wir in Römer 8, Vers 17. Wenn Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Die Kinder sind Erben. Das ist in diesem Zusammenhang ganz wichtig. Wir sind Erben, doch Losteilhaber, aber Erben muss, lasse ich hier stehen. Wir sind Erben Gottes zusammen mit Christus. Und dessen Erbe ist das All. Das sind wir Miterben. Das muss aber im Zusammenhang des ganzen Verses gesehen werden. Denn die Stelle hier fügt hinzu, wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mit verherrlicht werden. Das gehört dazu. Ohne Teilnahme am Leiden Christi geht es nicht. Ein gewaltiges Thema der Schrift, der Vater der Herrlichkeit macht uns bereit dazu durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber noch etwas ist wichtig, das Wachstum der Kinder. Wir müssen wachsen, deshalb lesen wir von Jesus in Lukas 2, Vers 52, auch all den Menschen wissen wir als Kinder Gottes Lachsen, auch ich noch, nur so nebenbei. Deshalb lesen wir von Jesus in Lukas 2, 52, dass Jesus zunahm an Weisheit und an Größe und Alter und an Gnade bei Gott und den Menschen. Aber schon zwei Verse vorher steht etwas Ähnliches bei der Rückkehr der Eltern mit dem Jesuskind nach Nazareth. Dort lesen wir Lukas 2, 40, das Kindlein aber wuchs und erstarke, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Das dürfen wir auch auf unser geistliches Leben beziehen. Auch wir sollen wachsen. Doch wohin? Das lesen wir in Epheser 4, 13, wo davon geschrieben steht, dass wir zur Einheit des Glaubens hingelangen sollen. Der Erkenntnis des Sohnes Gottes und, jetzt kommt's, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle Christi. Das ist das Ziel. Um Johannes Ullmann zu zieren, nicht mehr als erwachsene Gläubige in Sandkasten spielen, sondern die feste Nahrung des Wortes Gottes aufnehmen dürfen. Nicht? Oder dieses berühmte Zitat, ich habe die alle behalten, es scheint anscheinend von Ströder zu stammen, ich kann es nicht nachprüfen, dass viele Gläubige in den Windeln sterben, nicht wahr? Also, und sofort zur vollen Wuchsfülle des Christus sollen wir wachsen, das ist das Ziel. Und bis wir schon in unseren unserer Zeit zu Vätern Christi geworden sind, wir haben die Stelle 1. Korinther 4,15 schon am Anfang gelesen. Ach, das lese ich nochmal, habe ich aufgeschrieben. Hier noch einmal 1. Korinther 4,15. Denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt, durch das Evangelium. Ich ermuntere euch nun, seid meine Nachahmer. Ja, und noch zwei kleine Überschriften. Die Vollkommenheit Gottes erreichen gehört auch zu den Kindern. Die kleinen Kinder sagen, dass sie wollen sein wie ihr Papa und, das kennen wir alle, muss ich euch nicht erklären. Schon den Jüngern sagt es Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, 48, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wie der himmlische Vater. Nicht wahr? Und Paulus schreibt an Timotheus, 2. Timotheus 3, 15 bis 17, und weil du von Kind auf, und das dürfen auch auf das Geistliche übertragen, die heiligen Schriften kennst, die vermögen sind, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch vollkommen sei, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. Nachahmer Gottes sein, dazu gehört auch, in seine Vollkommenheit zu kommen. Das haben wir ja nun in diesem Vortrag besprochen. Erinnern wir uns auch nochmals an Hebräer 5, Vers 8. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte und ist vollendet worden oder vollkommen gemacht worden. So ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Auch wir sollen gehorsame Kinder Gottes sein. Und so dürfen auch wir auf unsere endgültige Vervollkommnung warten. Noch eine letzte kleine Überschrift, dann bin ich fertig. Die Verherrlichung Gottes. Ob Kinder oder Söhne, wir sollten in unserem Wandel etwas Wichtiges noch beachten. Und das ist die Verherrlichung Gottes. 1. Korinther 6,17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Die Stelle fährt in Vers 19 wie folgt fort, 1. Korinther 6,19. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft, Blut Jesu natürlich. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. Wenn wir nicht mehr im Fleisch wandeln, dann verherrlichen wir Gott, den Vater, in unserem Leibe. Denn wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und in 1. Korinther 3, Vers 16 und 17 wird das Ganze wie folgt ergänzt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Gottes Tempel. Und der Geist Gottes in euch wohnt. Wir sind ein Tempel Gottes. Und der Geist Gottes wohnt in uns. 1. Korinther 3. Und das Vers 17, 1. Korinther 3, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Da reagiert Gott, versteht ihr? Auch ein Vater muss einmal reagieren. Das soll nicht heißen, dass er ein Zuchtmeister ist. Also wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Verstehst du? Da sitzen wir da, oder ich stehe jetzt gerade, in unserer Schwachheit, in unserer Anfechtung, in unserem Versagen. Nicht, manches Mal gehst du ins Bett, denkst, das hättest du heute auch anders sagen können oder machen. Ein bisschen mit mehr Liebe oder irgendwas. So ist das. Wir sind heilig. Und solche sind wir. Ein Tempel Gottes und des Heiligen Geistes. Wir machen weiter. Wir haben in unserem geistlichen Dienst ein großes Ziel vor uns und damit will ich schließen. Epheser 5, Vers 27. Auf dass er, damit ist Christus gemeint, die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist das große Ziel. Einmal, auch heute schon, aber dann in der Zukunft. Einmal durch Jesus ohne Flecken und Runzeln endgültig heilig und tadellos gemacht zu werden. Und in diesem Zustand wird dann der Sohn die Gemeinde seinem Vater vorstellen, denn in 1. Korinther 4, Vers 5 steht ganz am Schluss des Verses. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Ach, das ist auch schön. Nach allem Kampf und Mühsal, Arbeit und Pein, wenn wir eins in die goldenen Gassen, dann wird das geschehen. Wir haben nunmehr die zur Nachahmung als Kinder Gottes gesprochen, mit Wandel in Liebe, mit Gnade und Vergebung und durch Glauben, als Kinder des Lichts mit dem Wandel in Licht, als von Gottes Geist gezeugte Kinder mit dem Wandel im Geist, über den Gehorsam, die Verherrlichung Gottes in unserem Leibe und schließlich mit der Bitte endend um unsere Vervollkommnung und mit der Bitte um die Verherrlichung Gottes in unserem Leibe. Und dann dürfen wir als geliebte Kinder Gottes nach Römer 8, Vers 17 auch Erben sein. Erben Gottes und Miterben Christi. Allerdings geht es nicht ohne Mitleiden. Dann führt das zu unserer Verherrlichung. Das Leiden habe ich nicht thematisiert heute, aber wir wissen alle, um was es geht. Der Vater möge das alles uns schenken durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ja, Vater der Herrlichkeit, was bedeutet die Erwählung, die du uns geschenkt hast? Alles für uns. Alles das große Ziel der Herrlichkeit Gottes. Das große Ziel, dass alles geistlich geschieht, alles in Liebe geschieht. Gehorsam. Nun gehen wir unseren Lebensweg oft mit viel Mühe und manchem Versagen. Aber wissen doch, dass du ein liebender Vater bist, der uns an seiner Hand nimmt und weiterführt, bis wir am Ziel sind. Als geliebte Kinder, hab einfach Dank dafür. Wohl nicht vergessen, dass wir auch Söhne sind, aber heute geht es oder ging es um die Kinder. Kinder Gottes, die ihren Vater nachahmen wollen. Durch deinen Geist hast du uns etwas aufgeschlossen von deiner Größe und deiner Herrlichkeit und deinem Licht, Vater. Lass uns zum Ziel gehen. Aber ich weiß auch und wir wissen auch, wie viele dunkle Wege gibt es oft in unserer Welt, müssen wir gehen, wie viele Wege des Leidens und wie viele Wege der Trübsal und der Not. Dürfen wir immer wieder zu dir als Kinder Gottes kommen und dich, Vater, einfach wie Kinder ansprechen, dass du uns durchhilfst und zum Ziel bringst. Ja, ich darf das nochmal sagen, uns an der Hand nimmst und uns weiterführst. Gottes Hand hält uns fest und lässt uns nie mehr fallen. So gibt es ein Lied und dafür will ich dir einfach danken. Im Namen Jesu, dir Vater sei allein die Ehre. Wir wissen, wir glauben es im Glauben Gottes. Du bringst uns zum Ziel, auch durch die Nacht, wie es in einem Lied heißt. Habe Dank für deine Treue, Dank für deine Gnade, Dank für deine Liebe und Dank für deine Zukunft. Vater, im Namen Jesu. Amen.